meine Windows-Serie seit über 300 Jahren. Wir kennen keine Ärger, wo wären wir auf den Kopf. Bei uns ist keiner der Letzte, bei uns gibt keiner der Erste. Ob der Dünnste oder der Fetzte.
Hallo, die Adressen ähneln sich. Die letzte Folge, ich kann praktisch hingucken, wo ich die aufgenommen habe. Diesmal sitze ich nämlich hier genau gegenüber vom Metropoltheater Neuwied in einem Besprechungsraum der Caritas in Neuwied. Und als ich hier unten reinkam, da blickte mir aus der ersten Tür schon etwas Trauer entgegen, denn Janine Timm, die ich, wenn ich mich recht entsinne, in der 7. Episode von Jeder in Verscht gesprochen habe, also schon wieder Jahre her, die muss in Zukunft auf den heutigen Gast leider verzichten, denn ich bin hier, um ja auch selbst ein bisschen auf Wiedersehen zu Jana Dreckgötter zu sagen, die sich ganz kurzfristig bereit erklärt hat. In der Regel ist es ja so, wenn man seine letzten Tage an irgendeinem Job hat, hat man noch so viel rumliegen, was noch aufzuräumen ist. Und da ist es mir eine ganz besondere Ehre, dass du dir die Zeit genommen hast, jetzt noch mal eine gute Stunde abzuknapsen, dass wir uns noch mal ein bisschen unterhalten können. Also herzlich willkommen, Jana Dreckgötter.
Hi, danke für die Einladung. Genau, ich freue mich und den Rest von dem Chaos räume ich irgendwann anders da unten auf. Mal gucken.
Ja, du warst wie lange, also damals, als ich mit Janine gesprochen hatte, warst du noch nicht hier, da war sie noch die erste und einzige. Und aber relativ bald danach, also wie lange warst du jetzt hier in Neuwied?
Ich habe im Juni 2021 angefangen, also jetzt 3 Jahre und was sind das, 2, 3 Monate. Genau, war ich jetzt hier in Neuwied in der Wohnungslosenhilfe.
Ja, und da bei dir auch das Thema die aufsuchende Arbeit, richtig?
Genau, meine Projektstelle ist eine andere als die von Janine. Meine heißt Wohnbegleitende Hilfen für Menschen in Notunterkünften der Stadt Neuwied. Ist auch anders finanziert, das ist nur über die Stadt finanziert, also 100% Finanzierung über die Stadt Neuwied. Genau, trotzdem in der praktischen Arbeit überschneidet sich das Klientel ganz häufig, weil die Menschen, die in der Notunterkunft sind, oft tagsüber auch Menschen auf öffentlichen Plätzen sind. Und deswegen haben wir uns immer als Team Wohnungslosenhilfe verstanden und nicht als einzelne Projektmitarbeiter.
Ja, aber da geht's ja gleich schon los. Also kannst du das nochmal wiederholen? Wie ist die Projektbezeichnung?
Die Projektbezeichnung ist Beratung für Menschen in Notunterkünften, wenn man es zusammenfassen möchte. Das heißt, Menschen, die wegen einer unfreiwilligen Obdachlosigkeit nach Polizei- und Ordnungsgesetz in eine städtische Notunterkunft untergebracht werden müssen. Und für die sollte ich die Beraterin sein. Das sollte ich nicht nur sein, das habe ich sogar auch gemacht, über 3 Jahre.
Wobei, das klang ja jetzt schon wieder dichter am Leben, aber also du hattest vorhin das mal so, also wie das offiziell das Projekt von der Stadt bezeichnet wird, kriegst du das noch zusammen? Du kennst es wahrscheinlich.
Ja, genau. Wie heißt denn das jetzt? Muss ich gleich nochmal nachgucken. Ich vergesse sowas auch immer wieder, weil das ist für uns tatsächlich in der praktischen Arbeit so irrelevant, wie das heißt, was dahinter steht. Janines Projekt heißt auch total kompliziert, aber Der Mensch, der dahinter steht, der ist zwar auch manchmal sehr kompliziert, aber der ist im Vordergrund eigentlich.
Ja, aber das genau darauf wollte ich abheben, dass der Unterschied zwischen dieser klobigen Bezeichnung, die sicher auch irgendwo ihre Berechtigung hat, und dem, worum es eigentlich geht, weil das hört sich ja eben nach so einem Verwaltungskonstrukt an, so nach einem Gesetzestext und so weiter. Und eigentlich, und das merkt man hier halt ganz, ganz deutlich, geht es euch ja um die Menschen und ja insbesondere um Menschen, die denen es sonst, glaube ich, an Aufmerksamkeit fehlt. Oder ja, ist das überhaupt richtig? Kannst du irgendwie schildern, was sind so die typischen Hintergründe, dass man in so eine Situation gerät? Weil es gibt ja noch immer so in der Bevölkerung so den Gedanken, naja, das sind die ja alles selbst schuld gibt's da irgendwie, natürlich ist jeder Einzelfall anders, aber irgend so doch ein bisschen was Typisches oder Häufiges, wie wo du sagen würdest, das ist sehr, sehr oft ursächlich?
Es gibt leider nicht die Leute, die das fremd, also die sagen können, das ist mein eigenes Verschulden gewesen und ich wollte obdachlos werden. Das kommt quasi nicht vor. Und ich finde, das ist das, was beängstigend und bewegend sein kann bei dem Thema. Es sind nicht die anderen, die obdachlos sind, sondern es kann jeden und jede treffen. Ganz klassische Auslöser sind zum Beispiel Trennungen. Also ich habe mich von meinem Partner getrennt. Einer behält die Wohnung und der andere hat dann keine Wohnung mehr. Einige können vielleicht bei Freundinnen, bei Bekannten, bei Familie unterkommen für eine Zeit, gelten dann aber trotzdem als wohnungslos in der Zeit. Und andere fallen halt dadurch alle Netze durch und landen dann vielleicht auch hier in der Beratung bei uns. Also das ist ein ganz klassischer Auslöser. Oder auch ein klassischer Auslöser, der leider auch allen Menschen passieren kann, ist irgendwie, dass die Wohnung, die man gemietet hat, nicht mehr bewohnbar ist, weil sie zum Beispiel angefangen hat zu schimmeln oder weil sie abgebrannt ist oder sonst was. Und auch das passiert leider total regelmäßig und davor ist keiner gefeit. Und dann sind die ganz klassischen Auslöser aber eben auch psychische Erkrankungen, Suchterkrankungen, Vernachlässigungen und so weiter. Wo aber auch klar ist, dass sich das kein Mensch ausgesucht hat, sondern vorher unfassbar viel passiert ist, was jedem Einzelnen eben auch passieren könnte. Und deswegen, ich glaube, wir hoffen immer, dass wir etwas haben, um zu sagen, das könnte mir ja niemals passieren. Die sind ja selbst schuld, um sich selbst davor zu schützen, wie nah das Thema eigentlich an einem dran ist. Aber gerade in der Arbeit hier habe ich immer wieder gedacht, boah Mist, das ist ein Thema, was wirklich jeden und jede betreffen kann und was auch von mir persönlich immer nur zwei Lebensentscheidungen entfernt ist, gefühlt. Und das ist beängstigend.
Ja, ja, und was du vorhin schildertest, also da ist es vielleicht noch am deutlichsten, aber im Grunde alle möglichen Ursachen, die du jetzt geschildert hast, und es gibt ja sicherlich noch viel, viel mehr, die sind ja auch immer mit zusätzlichen Komplikationen verbunden. Ja. Und wenn ich es jetzt eben gerade mal an dieser Trennung einer Partnerschaft festmache, vielleicht etwas, was die meisten Menschen irgendwann schon mal erlebt haben, und das, ja, wenn man sich vielleicht gerade, da ist es am präsentesten, wenn ich zurückdenke, damals so in der Schulzeit, wo man dann mal mit jemandem gegangen ist, da war ja alles dann noch sehr dynamisch und dann plötzlich war das zu Ende. Denke, da wird sich der ein oder die andere auch noch dran erinnern, wie gravierend das dann schon sein kann. Und das ist natürlich, wenn das jetzt eine langjährige Sache ist, wo noch tausend andere Dinge mit dranhängen, wo auch finanzielle Verknüpfungen mit dranhängen. Ja, und dann, da ist die Wohnung plötzlich nicht mehr verfügbar. Da sind irgendwelche finanziellen Belastungen, die einfach dadurch entstehen. Und dann ist diese psychische Ausnahmesituation, dass einem der Boden unter den Füßen weggezogen ist. Ich denke, da kann sich jeder ganz gut vorstellen, wie so eine Situation dann aussieht und wie schwierig es dann sein kann, wieder die Beine auf den Boden zu bekommen.
Genau. Und wie gesagt, ich glaube, das ist das, was wichtig ist zu realisieren und eben nicht zu sagen, das passiert nur den anderen und die sind selbst schuld daran. Gleichzeitig ist es aber schmerzhaft, das für sich selbst anzuerkennen, dass Wohnungslosigkeit immer auch eine Gefahr ist, die jeden und jede irgendwo im Leben betreffen kann.
Mhm. Ja. Und wie, also es gibt ja nun immerhin, wenn auch nicht mehr lange, aber aktuell gibt es hier dich. Was ist denn dein persönlicher Eindruck, wie gut ist man denn da hier in Neuwied aufgestellt? Also wenn wir jetzt mal das außen vor lassen, was ich vorhin hier angedeutet habe, wie krisenhaft sowas sein kann. Aber nehmen wir jetzt mal ein Beispiel von jemandem, der oder die relativ gesettelt ist, wo irgendwie Beruf funktioniert und es ist jetzt tatsächlich einfach nur plötzlich aus, ja, vielleicht aus so einem Katastrophengrund, hat gebrannt oder Schimmel, die Wohnung ist weg. Das ist ja wahrscheinlich selbst dann, wenn man gut aufgestellt ist, nicht mit einem Fingerschnipp getan, auch dann gibt's wahrscheinlich eine Menge Arbeit für dich oder für alle um dich herum. Oder wie ist, kannst du so einen typischen Vorgang aus der Situation raus jetzt mal schildern? Also keine großen psychischen Probleme, keine zusätzlichen gesundheitlichen Sachen. Also jemand, der so weit ganz gut im Leben steht, wo nur plötzlich schwupp die Wohnung weg ist. Was passiert
genau
dann?
Das wäre jetzt einer der leichtesten Fälle sozusagen. Ja. Trotzdem einer der Fälle, der relativ schnell entgleiten kann und sich zu etwas entwickelt, wo immer mehr draus wird. Also wo die Belastung dann doch noch dazukommt. Wir müssen mal sagen, wir sind keine soziale Wohnraumvermittlung. Das heißt, was hier nicht läuft, ist, dass wir Wohnungen raussuchen und Wohnungen vermitteln. Wir haben dafür gar keine Kapazität. In dem Fall wäre es trotzdem so, dass man mit dem betroffenen Menschen mal schauen würde, was ist denn der Grund dafür, dass die Wohnung verloren gegangen ist. Gegebenenfalls das juristisch nochmal abklärt, ob es da noch Ansprüche geben könnte. Und dann geht es tatsächlich darum, nochmal zu schauen, wo gibt's Wohnraum oder wo gibt's Unterkunftsmöglichkeiten. Viele Menschen, die aus sehr geordneten Verhältnissen kommen, sind von der Wohnungslosenhilfe total erschüttert, wenn die hier ankommen, weil es die Angebote total wenig sind und bei weitem nicht das abbilden, was die Menschen gerne für sich als Schutz hätten. Von daher ist es so, dass die Menschen tatsächlich vorrangig dann noch irgendwie eine Möglichkeit finden, bei Familie oder Freunden unterzukommen. Genau, ansonsten ist es tatsächlich eine Wohnraumsuche, die ja dann vordergründig wäre, die aber nicht gerade einfach ist. So oder so, wenn man wenig Geld hat, nicht einfach ist. Aber auch für Menschen, die mehr Einkommen haben, ist es nicht unbedingt einfach. Dann hat man vielleicht noch einen ausländisch klingenden Nachnamen, dann ist die Wohnraumsuche schon mal massiv erschwert dadurch. Genau, oder man hat vielleicht Unterlagen, an die man gerade nicht rankommt, wie die Lohnabrechnung, die für viele Vermieter eben auch wichtig ist. Und dann dauert so eine Wohnraumsuche, selbst wenn ich ein Einkommen habe, teilweise monatelang. Genau, und so haben wir auch immer wieder Leute bei uns in der Beratung. Wir haben auch Leute in der Beratung, die obdachlos sind, also wirklich draußen sind und trotzdem arbeiten gehen und trotzdem keine Wohnung finden. Also die gehen Vollzeit arbeiten, haben Vollzeitgehalt, aber finden keinen Wohnraum für sich.
Ja, und also eine Sache, die mir da gleich einfällt, wobei ich damit sicherlich bei dir an der falschen Adresse bin, ich find's halt immer wieder erschreckend, wenn man hier durch die Straßen geht und sich umschaut, dann gibt's ja immer so Hinweise darauf, was ist bewohnt und was ist nicht bewohnt. Und wenn man sich das anschaut mit offenen Augen, dann stellt man relativ schnell fest, in Anbetracht der herrschenden Wohnungsnot ist es schon ein bisschen erschreckend, wie viele Hausbesitzer offensichtlich die Verantwortung nicht sehen, dass das, was ihnen da zur Verfügung steht, auch irgendwie ja der Allgemeinheit zur Verfügung gestellt wurde. Ist das, was du auch so siehst und wahrnimmst?
Genau, das ist das, was ich sehe, aber was viel mehr noch unsere Klientinnen auch sehen. Und für die maximal frustrierend. Die laufen durch die Straßen, suchen nachts vielleicht irgendwo, wo sie sicher oder warm unterkommen können und sehen in Wohnungen rein, wo keiner ist. Also total frustrierend, dass da der Wohnraum nicht geschaffen wird. Und dann auch immer wieder spannend, wenn besondere Ereignisse sind, wie zum Beispiel die Flutkatastrophe im Ahrtal oder der Ukraine-Krieg, dann sind auf einmal diese Wohnungen doch wieder verfügbar. Und das ist für unsere Klientinnen auch immer ganz schwierig zu verstehen, wieso dann und jetzt nicht für mich. Ich versuche mal zu verstehen, warum VermieterInnen sich dagegen entscheiden, diese Wohnung dem Wohnungsmarkt zur Verfügung zu stellen. Jetzt nicht explizit für wohnungslose Menschen, sondern generell.
Ja.
Und ich glaube, es sind einfach viele Leute, die überfordert sind, die vielleicht schlechte Erfahrungen gemacht haben und die vielleicht eine Art Unterstützung bräuchten. Egal, ob finanzielle Absicherung, falls mal was schieflaufen sollte, oder vielleicht auch Unterstützung bei ein paar administrativen Tätigkeiten, die mit Wohnungsverwaltung zu tun haben und die dann vielleicht die Wohnung doch zur Verfügung stellen würden. Ich glaube gar nicht, dass es immer nur böse gemeint ist sozusagen, sondern viele Menschen, die einfach sehen, das macht mir einen Mehraufwand und das lohnt sich nicht für mich. Und das ist so schade.
Ja, weil ich meine, das ist ja auch durch die große Presse gegangen. Es gab Pläne oder Wünsche seitens der Bundesregierung, gewaltige Mengen an Wohnraum zu schaffen, die dann aber, ja, gescheitert ist vielleicht auch übertrieben, aber wie sagt man da so schön, als Tiger gesprungen und als Bettvorleger gelandet.
So ungefähr, ja.
Da ist bei weitem nicht das dabei rausgekommen. Und was ja aber auch verständlich ist, weil Bauen ist teuer und es fehlt an Arbeitskräften und so weiter. Aber wenn man sich dann eben diesen ungehobenen Schatz anschaut, der da ist und für den es anscheinend so wenig Handhabe gibt und wo ich tatsächlich, ich meine, das Argument jetzt von streng wirtschaftsgläubigen Menschen ist natürlich, man darf den Leuten keine Vorschriften machen und Das ist ja auch tatsächlich schwierig, dagegen anzugehen. Also ich denke, niemand möchte jetzt irgendetwas wie Enteignung oder den Zwang dazu, etwas zu vermieten. Aber das, was du gerade angedeutet hast, das ist ja wahrscheinlich auch ein bisschen von dem her geschuldet, was du in deinem beruflichen Alltag erlebst, dass mit Zwang kommt man in der Regel nicht weit. Nee. Es ist besser, die Leute an der Hand zu nehmen und ihnen Wege in die richtige Richtung zu weisen und aufzuzeigen. Ja. Das wäre vielleicht ein Projekt, was sich lohnen würde, mal in großem Stile da ranzugehen, auch da so eine Art Beratung zu machen und zu gucken, wo steht was leer und dann auf die Leute zuzugehen und zu gucken, was könnte man da vielleicht machen. Denn genau. So wie du es schilderst, es ist ja auch so, selbst wenn jetzt jemand sagt, nee, das ist mir aber hier zu heikel, also sobald ich das Wort Wohnungslose höre, kriege ich einen Schrecken. Aber 10 Wohnungen, die plötzlich zusätzlich verfügbar sind, sorgen ja dafür, dass eben entweder Menschen aus der Wohnungslosigkeit oder vielleicht aus kleineren Wohnungen dann in was Attraktiveres rumziehen, sodass dann irgendwo anders auch wieder Wohnraum frei wird, der dann vielleicht für die Klientel, die hier vorstellig wird, genau. Angeboten werden kann.
Genau, und ich glaube, darum geht's halt, nicht unbedingt mit dem Hammer hinter den Leuten herzulaufen und zu sagen, ihr müsst, und irgendwie zu sagen, denkt doch an die Menschenrechte und sonst was, das wirkt nicht. Damit hole ich den Menschen ja auch nicht ab, der sich dagegen entscheidet zu vermieten. Ich glaube, es ist wichtig, erstmal zu verstehen, warum. Warum machen das Menschen nicht? Also das zu erheben in irgendeiner Form und dann eben auch da zu gucken, was kann man dem denn entgegensetzen? Also manchmal ist es vielleicht leicht getane Arbeit, weil da nur kleine behördliche Sachen vielleicht dazwischen stehen, dass jemand sich traut zu vermieten. Aber es kann sicherlich auch strukturelle Lösungen geben, wie, keine Ahnung, dass man einen Fonds aufbaut, wo, falls irgendwie man dann doch jemand in der Wohnung hat, der die kaputt macht oder sonst was, dass man weiß, man ist nicht alleine damit.
Ja.
Und ich kann mir vorstellen, dass das viel günstiger wäre, als wenn man ganz viele neue Wohnungen baut. Das brauchen wir auch, gar keine Frage. aber das dauert, bis wir die haben, die Wohnung. Und die sind auch verdammt teuer, wenn man die baut. Also. Und ich glaube immer, wenn man das wirtschaftlich auch gegeneinander abrechnet, dann wäre es tatsächlich so, dass auch das Analysieren von den Ängsten, die da sind und das Beheben dieser Ängste, sich auch lohnen kann tatsächlich.
Ja. Ja, und zu all dem ist es ja sogar auch noch ein ökologischer Ansatz, weil eben die Häuser, die schon dastehen, diese Ressourcen, die dafür eingesetzt wurden, die wurden halt schon mal eingesetzt. Und man muss eben jetzt nicht noch neues Baumaterial in allergrößtem Umfang wieder produzieren und bereitstellen und transportieren, um dann eben Menschen eine Wohnung anbieten zu können. Also eigentlich schon ein gesellschaftlicher Auftrag und schon ja auch sehr traurige Situation zu sehen. Ja. Der Bedarf ist gewaltig und eigentlich wäre auch ein nicht unerhebliches Angebot da, aber es ist einfach nicht verfügbar.
Genau. Und das ist halt das, was wir auch sagen. Wohnungslosenhilfe ist kein klassisches Beratungsfeld. Wohnungslosigkeit ist nicht pathologisch, das ist keine Erkrankung, sondern Wohnungslosigkeit ist ein sozialpolitisches Phänomen. Und deswegen ist es auch schwierig, da manchmal zu beraten. In der Fallkonstruktion, die du vorhin hattest, jemand hat eigentlich noch alles. Er hat in Anführungsstrichen nur seine Wohnung verloren. Da hat die soziale Arbeit eigentlich gar nicht so viele Aufträge. Also ich kann auch keine Wohnung bauen oder zaubern. Ne? Da merkt man auch mal ganz massiv, dass das isolierte Thema Wohnungslosigkeit ohne weitere Problemstellung eigentlich ein sozialpolitisches Thema ist und auch von der sozialen Arbeit so eben gar nicht angegangen oder aufgefangen werden kann. Und dass es da total notwendig ist, dass es da auf politischer Ebene und da eben nicht nur auf der kommunalen, sondern auch auf der Landes- und Bundesebene Lösungen gibt, die erarbeitet werden.
Ja. Jetzt haben wir schon einen ganz schön großen Bogen gezogen hier. Lass uns gerne nochmal so einen Schritt zurückgehen und auch ein bisschen persönlicher werden. Ja. Wie kam es denn dazu, dass ausgerechnet du und ausgerechnet 2021 hier so ein toller Weg beschritten wurde? Also was war dein Hintergrund zu diesem Zeitpunkt und wie kam es, dass du dich hier beworben hast und dann ja auch ja eingeschlagen hast? Na, wie eine Bombe ist so martialisch, aber
genau. Ja, die Grundlage
wie eine Konfetti-Bombe.
So, danke. Genau, der Hintergrund erstmal so strukturell war, dass die Stadt Neuwied dann halt tatsächlich die Zusage mit dem Caritasverband zusammen oder den Kooperationsvertrag geschlossen hatte, dass es diese neue Stelle geben soll und dass die ausgeschrieben werden kann. Und genau.
Und vor dem Hintergrund, dass hier eben schon eine entsprechende Infrastruktur oder zumindest eine Stelle eben schon da war und dass man dann es für sinnvoller gehalten hat, das auch hier anzusetzen, wo es einfach besser angedockt ist, als jetzt jemanden in ein Büro der Stadtverwaltung zu setzen, wo er dann weiter weg wäre, richtig?
Genau, ja. Genau. Das auf jeden Fall auch als Hintergrund, weil erkannt wurde, dass es viele Menschen in Notunterkünften gibt, die gar nicht abgedeckt werden konnten von Janine. Und dass da ein großer Beratungsbedarf besteht und die Stadt sich da in der Verantwortung gesehen hat, die Leute, die sie unterbringt, eben auch beraten zu lassen. Und das war erstmal die Grundlage, wie ich überhaupt hier hinkommen durfte, dass irgendjemand das bezahlt hat, dass ich hier arbeite. Das ist ja auch wirklich wichtig. Genau, und das andere war als Hintergrund, ich habe Anfang 2021 mein Studium der sozialen Arbeit auch erst gerade abgeschlossen. Genau, wollte in den Beruf starten, habe ich auch gemacht. Und bin dann erstmal in der Arbeit mit Menschen mit psychischen Erkrankungen gestartet, in der Tagesstätte und im persönlichen Budget, also in der aufsuchenden Arbeit mit Menschen mit psychischen Erkrankungen. Hab mich dabei nicht so ganz wohl gefühlt, ehrlich gesagt, und habe mich dann so ein bisschen umgehört. Ich war der Caritas Neuwied schon verbunden, weil ich hier in dem Projekt Verrückt na und mitgearbeitet habe, was so ein Präventionsprojekt zu psychischen Erkrankungen an Schulen ist. Mhm. Und die Kolleginnen aus der Suchtprävention haben mir schon immer erzählt, dass hier eine Stelle in der Wohnungslosenhilfe frei ist. Die haben mich auch mehrere Wochen darauf hingewiesen. Und ich habe immer gedacht, boah, ich weiß nicht, ob ich das kann. Also ich war ja total jung, total berufsunerfahren und habe gedacht, boah, Wohnungslosenhilfe, keine Ahnung, ne? Hm. Mir wurde immer nur gesagt, die Kollegin wäre so total toll, deswegen sollte ich mich da bewerben. Und ja, irgendwie war ich dann so unzufrieden, dass ich gedacht habe, komm, ich mach das einfach mal. Hab mich beworben und genau, bin dann hier zum Vorstellungsgespräch dann eingeladen worden. Ich war null vorbereitet auf dieses Vorstellungsgespräch, bin einfach mal da reingeplatzt irgendwie. Ich war auch nicht unbedingt das, was gesucht wurde, glaube ich, weil es wurde jemand mit sozialräumlichen Kenntnissen der Stadt Neuwied gesucht. Ich habe keine Ahnung, ich fahre mich immer noch in Neuwied, alles ist eine Einbahnstraße hier, ich weiß es auch nicht.
Du kommst nicht von so weit weg,
doch,
gell? Aber ach so.
Doch, ich komme aus Osnabrück, aus Niedersachsen, ja, gebürtig, okay. Also schon weit weg.
Ja, nee, da ist Neuwied, glaube ich, nicht so bekannt.
Genau, aber ich hatte dieses Bewerbungsgespräch, Janine war auch dabei, und Janine und ich, das war lieber auf den ersten Blick, glaube ich. Also tatsächlich, wir haben zusammengesessen und sofort gemerkt, das passt total gut zusammen. Und genau, dann wurde mir gesagt, jo, wir nehmen dich, kannst hier anfangen zu arbeiten. Und dann bin ich relativ schnell halt gewechselt von dieser ersten Stelle in diese Stelle. Und hatte am Anfang, wie gesagt, ganz viele Ängste davor, weil ich gedacht habe, boah, das ist schon eine krasse Arbeit mit wohnungslosen Menschen. Ich hoffe, dass ich da gewappnet bin. Aber hab das hier total gut erlebt. Ich konnte ja Janine immer ansprechen, die hatte die Erfahrung schon. Hier in dem Haus ist natürlich angenehm, dass ganz viele Fachdienste mit ganz viel Wissen da sind. Und ich durfte einfach machen. Und ja, es war gar nicht schlecht, was ich gemacht habe. Das war auch eine wichtige Erfahrung.
Na, und also ich muss auch sagen, also wir haben uns, glaube ich, ja dann auch relativ früh zumindest zum ersten Mal gesprochen. Und ja, es ist dann häufig verblüffend, dass eben das, was du gerade geschildert hast, also dass man sich da als junger Mensch, der einfach noch nicht so viel Erfahrung hat sammeln können, zunächst mal etwas verunsichert fühlt und auch dass sich fragt, kann ich das wirklich ausfüllen? Dass es dann aber sehr verblüffend ist, ja, wenn man einfach da reinpasst. Also nach außen hast du diesen Eindruck halt zu keinem Zeitpunkt vermittelt, dass das da irgendeine Unsicherheit wäre oder dass das irgendetwas dir zu groß wäre. Also von Anfang an habe ich dich mit einer ungeheuren Selbstverständlichkeit in all dem erlebt und auch mit durchgängig sehr viel Selbstbewusstsein und das jetzt nicht irgendwie übertrieben arrogant, sondern einfach, du bist sehr, sehr klar in allem, was du tust und was du umsetzt. Und ja, von daher kann ich nur sagen, dass alles, was ich mitbekommen habe, wirklich sehr gut und sehr professionell gewesen ist. Kannst du dich noch erinnern, wie dann so die ersten Begegnungen tatsächlich waren? Also sicherlich hast du ja aus dem Hintergrund von Studium und so, aber Studium ist halt Studium und auch Praktika sind Praktika, und aber dann plötzlich eine Verantwortung zu haben und tatsächlich auch Fälle umzusetzen. Und gerade das Thema Wohnungslosigkeit ist ja dann auch mit einigen rechtlichen Dingen ganz also ja, wo man einfach eine gewisse Sachkenntnis sich dann auch aneignen muss, so wie, was für Rechte habe ich denn und welche Unterlagen muss ich gegebenenfalls vorlegen und so weiter. Kannst du dich noch so an die ersten Tage erinnern, wie das losging, wie du da, fühltest du dich ein bisschen im kalten Wasser oder ging es erstaunlich gut?
Nee, schon. Ich weiß noch meinen Hospitationstag tatsächlich relativ genau. Ich fand Janine einfach so faszinierend und sie fand mich faszinierend, weil da war jemand bei ihrem Büro, der neu obdachlos geworden war und den Janine schon länger gesucht hatte. Also sie hatte schon mehrere Hinweise auf diesen Menschen bekommen, aber hat ihn nie antreffen können an der Platte. Und der war dann da und den hat sie sich reingeholt und hat alles stehen und liegen gelassen, weil sie gesagt hat, immer wenn jemand neu kommt, der kommt zuerst. Den hatte sie im Büro, hat da verschiedene Beratungsansätze gehabt, hat auch Sachen dann geschrieben. Und als sie am Schreiben war, habe ich einfach meine Ideen damit reingeworfen. Das fand Janine damals so cool, dass ich nicht mich zurückgehalten habe, sondern dass ich einfach direkt erzählt habe, ach, das könnten wir doch machen, das könnte noch eine Idee sein. Und Janine sofort halt gesagt hat, boah, mega, das sind voll die guten Ideen. Genau, dann weiß ich auch noch, dass wir eine Frau irgendwie nachmittags an ihrer Platte aufgesucht haben, die mittlerweile viel besser drauf ist. Das ist auch so eine schöne Entwicklung tatsächlich. Ich habe die kennengelernt mit Janine zusammen. Da war noch alles drunter und drüber und ihr ging es psychisch gar nicht gut und die hat sich wahnsinnig gefestigt. Deswegen, ich fand es einfach super spannend, den Hospitationstag und danach aber auch die ersten Tage. Und ich glaube, was mir immer Sicherheit gegeben hat, war tatsächlich, dass Janine mir immer gesagt hat, du bist doch gar nicht berufsunerfahren, du kannst das doch. Also alles das, was du machst, ist gut. Es ist ja auch nicht so, dass ich keine Arbeitserfahrung hatte. Ich habe in einer Einrichtung für chronisch suchtkranke Menschen immer wieder gearbeitet. Da habe ich meinen Bundesfreiwilligendienst gemacht und auch in den Semesterferien immer gearbeitet. Ich war damals, als ich hier angefangen habe, schon seit mehr als 2 Jahren selbstständig mit Fortbildung zu psychischen Erkrankungen. Habe im Knast mein Praxissemester gemacht, also ein bisschen Erfahrung hatte ich dann doch. Und das war von Anfang an dieses Thema, du kannst das doch alle, du hast doch eigentlich die Arbeitserfahrung. Und das hat mich immer wieder echt auch motiviert zu sagen, ja, okay, ich probiere das, weil ich kann es ja vielleicht doch. Genau, und dann immer das Auffangen, wenn was nicht geklappt hat, hieß es immer, das ist die Königsdisziplin der sozialen Arbeit, was wir hier machen. Das ist in Ordnung, wenn man da vielleicht gerade keine Idee mehr hat. Dann machen wir das halt zusammen. Genau, und meine Einstellung war immer fake it till you make it. Also ich maskiere das so lange, bis es wirklich klappt. Und es klappt verdammt gut tatsächlich. Genau.
Na, und oft ist es ja wirklich tatsächlich auch dieses einfach machen, also nicht in der Schockstarre verharren, sondern da ist dann vielleicht tatsächlich eben jede Idee zunächst mal eine gute Idee. Und gerade, ich denke, da sind unkonventionelle Wege nötig. Und wenn man selbst mal so genau hinschaut, dann wird man wahrscheinlich im eigenen Leben auch genügend Situationen plötzlich abrufen können und man sagt dann, ja, da hast du gedacht, das kann ja gar nicht klappen. Und dann hast du es gemacht und dann war es erstaunlich einfach. Also oft ist es ja auch so, dass die Dinge, wo man, na, das ist kein Problem, das mache ich so, die können häufig deutlich komplexer werden. Aber oft genug ist es so, ja, man probiert was aus, wo man denkt, na, an der Tür brauchst du sowieso nicht klopfen, die wird dir nie aufgemacht. Und dann steht dahinter jemand und sagt, ja, ach Gott, ich habe schon auf sie gewartet.
Ja. Genau. Und was ja auch oft mir gesagt wurde am Anfang war, sie sind noch jung. Sie wollen also so ein bisschen auch als Anschuldigung oder so gedacht. Das ist noch übermotiviert, die muss sich noch die Hörner abstoßen oder so solche Geschichten. Das wurde ganz oft am Anfang gesagt und ich fand es immer nervig, dass das gesagt wurde, weil ich finde, das hat eine wahnsinnige Qualität, wenn jemand kommt, vielleicht auch aus dem Studium noch total idealistisch ist und sagt, das muss aber gehen und nicht resigniert ist in dem System und sich denkt, ja, das war schon immer so.
Ja.
Und das durfte ich hier halt auch von Anfang an machen. Also ich durfte immer sagen, nur das hat so nicht zu sein. Und jetzt gucken wir mal, wie wir es geändert bekommen und ich bin nicht Teil des Systems hier. Und das fand ich halt auch immer eine ganz große Chance.
Ja, also das ist sicherlich was, da darf man zweimal hinhören. Denn ja, häufig genug ist das ein ganz großes Problem und vielleicht sogar eins. Wir befinden uns da gibt es, glaube ich, kaum zwei Meinungen zu, doch gesamtgesellschaftlich in einer großen Umbruchssituation, wo es in ganz, ganz vielen Bereichen nötig sein wird, Dinge neu zu denken, neue Lösungen zu finden, andere Ansätze zu finden. Und ich glaube, ja, das Tragischste, was man da tun kann, ist genau das, was du vorhin andeutetest, so zu denken, aber wir haben das immer so gemacht und das machen wir auch so weiter. Damit kommen wir nirgendwo mehr hin und ich finde es halt oft auch sehr erschreckend, wenn Menschen dann neue Ideen so komplett verfluchen. Also natürlich ist auch nicht alles, was man neu ausprobiert, automatisch ein Erfolg. Aber mit immer den gleichen Methoden darauf zu hoffen, dass andere Resultate bei rauskommen, das ist eigentlich ein Garant dafür, dass man keinen Erfolg hat.
Ja.
Jetzt sind wir doch schon wieder hier in die große, weite Welt reingegangen. Vielleicht auch noch mal ein bisschen zurück. Nicht jeder, also ja, das andere Gespräch mit Janine ist ja auch schon wieder lange her. Wir haben jetzt die Begriffe schon ein paar Mal einfach so eingesetzt. Vielleicht kannst du einfach noch mal kurz erläutern, den Unterschied auch zwischen Wohnungslosigkeit und Obdachlosigkeit. Mhm. Und ich erläutere es ganz kurz zwischendurch. Wenn es hier ab und zu mal rappelt, die Türen hier schließen nicht so, also wenn da auf dem Gang was auf und zu geht, das wird man nachher im Gespräch hören, zeigt einfach nur, dass hier auch gearbeitet wird.
Aber
jetzt gerne einfach zu dieser Frage, wo liegen da die Unterschiede?
Genau, das ist einfach eine Grundlage, die wir jedes Mal auch vermitteln möchten und müssen, weil es wichtig ist, das zu unterscheiden. Mhm. Obdachlos sind die Menschen, die keine Form der Unterkunft haben. Also die tatsächlich zum Beispiel auch auf der Straße leben. Es gibt Menschen, die das Wort Obdachlosigkeit stark kritisieren, weil es suggeriert, dass ein Mensch nur ein Obdach braucht und keine Wohnung. Deswegen sagen die dann straßenwohnungslos. Also straßenwohnungslos oder obdachlos ist der Mensch, der wirklich keine andere Möglichkeit hat und deswegen tatsächlich draußen in irgendeiner Form auch übernachtet. Ja. Das sind die Menschen, über die BürgerInnen tatsächlich nachdenken, wenn sie über das Thema Wohnungs- und Obdachlosigkeit sprechen. Dann ist immer die Frage, ja, davon gibt es doch gar nicht so viele in Neuwied, weil ich sehe gar nicht so viele Leute. Das ist auch tatsächlich statistisch gesehen ein viel kleinerer Bereich der Straßenwohnungslosigkeit in Deutschland und in Neuwied.
Ja, und da kommt dann auch das zum Tragen, was du vorhin wahrscheinlich ein bisschen ein Fachbegriff aus deinem Bereich oder wenn man sich damit beschäftigt. Also Platte ist dann so praktisch der Ort, wo den jemand dann so ein bisschen zum Lebensmittelpunkt gemacht hat, der eben nicht eine Wohnung oder irgendein Dach über dem Kopf hat, richtig?
Genau, eine Platte ist der Ort, wo sich der Mensch dann aufhält. Mhm. Manchmal sehr offensichtlich, oft aber auch sehr versteckt, weil immer wenn das klar ist, wo jemand Platte macht, dieser Mensch massiv in Gefahr ist. Mhm. Weil es ist kein Geheimnis, dass Gewalt gegen Obdach- und wohnungslose Menschen leider Realität ist. Wir hören das, ich glaube, mindestens einmal im Quartal, dass ein Obdach- oder wohnungsloser Mensch getötet wurde auf der Straße, angezündet wurde, abgestochen wurde oder wie in Koblenz enthauptet wurde. Von daher ist es immer für die Betroffenen eher so, dass sie versuchen, ihre Platte zu verstecken, also irgendwo zu schlafen, wo man das nicht mitbekommt, um vor Gewalt geschützt zu sein. Mhm. Genau, das ist der Begriff der Obdachlosigkeit. Und dahingegen jetzt nochmal der Wohnungslosigkeitsbegriff, damit wir es komplett haben. Mhm. Wohnungslos sind alle Menschen, die kein gesichertes mietrechtliches Verhältnis haben, um Wohnraum zu haben oder auch keine Wohnung besitzen. Mhm. Genau, das heißt, das sind Menschen, die das sogenannte Couchsurfing betreiben. Ich mag den Begriff nicht, weil das klingt so spaßig, Couchsurfing, ist es aber nicht. Das heißt, die schlafen bei verschiedenen Bekannten, Freunden, Familie, wechseln von A nach B, von B nach C und wieder zurück nach A, weil sie natürlich auch keinem zur Last werden möchten, weil sie sonst keine Wohnung haben. Wir haben den Bereich der Wohnraumprostitution, also wo sich vor allem Frauen, aber auch Männer eben mit der Gegenleistung von sexuellen Handlungen den Zugang zu Wohnraum verschaffen, also irgendwo mitschlafen dürfen, dann übernachten dürfen. Genau, wir haben den Bereich der Menschen, die in Notunterkünften leben. Die haben ja ein Dach über dem Kopf, aber es ist nicht ihr Dach und es ist kein gesichertes mietrechtliches Verhältnis, was da besteht und die Rahmenbedingungen sind auch längst nicht so, wie sie in einer Wohnung sein sollten. Mhm. Genau, und das sind so die ganzen Bereiche der Wohnungslosigkeit. Es gibt noch weitaus mehr, wo man eben sagt, der Mensch ist zwar nicht draußen, aber er ist eben auch nicht sicher unter. Und es gäbe auf jeden Fall einen großen Bedarf, dass dieser Mensch eine Wohnung irgendwie wieder für sich findet.
Ja.
Genau, weil es oft auch leider mit Gewalt einhergeht. Wenn ich irgendwo bleiben muss und jemandem zur Last falle, dann erlebe ich gerade als Frau zum Beispiel auch oft Gewalt und bleib dann da, weil ich weiß, die Alternative wäre die Straße und das ist noch schlechter.
Das sind ja schon vom Zuhören wird's einem etwas mulmig, wenn man das alles hört. Notunterkunft ist auch definitiv kein Begriff, der besonders schön ist. Ich denke, für Betroffene sicherlich auch häufig irgendwie mit einer gewissen Scham behaftet oder belastet. Und es ist ja eigentlich immer dann sind die Möglichkeiten am besten, einem Menschen auch zu helfen, wenn man die Situation klar und authentisch erfassen kann. Mhm. Also wenn ich gar nicht weiß, was ist hier wirklich los, dann ist es ja noch viel schwerer, den möglichen Weg vorzugeben oder zu unterstützen. Und ich kann mir vorstellen, dass es ganz, ganz schwierig ist. Also das Beispiel ist jetzt vielleicht ein bisschen blöd, aber ich habe mal was Interessantes gelesen, wie das so bei Alkoholsuchttherapien ist, wenn die Therapeuten dann die Leute fragen, wie viel sie denn so trinken, dass sie dann insgeheim davon ausgehen, dass das mindestens das Doppelte sein muss, weil die ja das nicht zugeben. Mhm. Und hinkt jetzt sicherlich, aber ich denke, vergleichbare Schwierigkeiten wird es hier ja wahrscheinlich auch geben, dass das niemand jetzt zu dir kommt und komplett Karten auf den Tisch legen möchte, oder?
Genau, ich glaube, also das ist einfach ein super schambehaftetes Thema, weil wir das auch in der Gesellschaft so oft dieser Schuld der Betroffenen zuschreiben. Mhm. Der wollte das doch. Wir sprechen auch ganz oft davon, dass Leute freiwillig obdachlos sind. Die haben alle Bock, draußen zu sein. Mhm. Das können wir hier überhaupt nicht bestätigen. Wir haben ganz selten Menschen in der Beratung, die sagen, ich will wirklich draußen sein. Selbst da stelle ich aber das freiwillig in Frage, weil da oft noch eine psychische Erkrankung mit reinspielt oder Gewalterfahrungen in Notunterkünften oder auch anderen Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe.
Mhm.
Genau, es ist ein super schambesetztes Thema und deswegen ist es oft so, dass man am Anfang so ein bisschen Gefühl hat, wie komplex wird dieser Fall, erstmal ein Bauchgefühl und wir immer davon ausgehen, dass wir einmal alles machen müssen.
Mhm.
Genau, bei uns ist ja immer die Grundlage die Überlebenssicherung, also erstmal gucken, dass der Mensch überhaupt überlebt und dann gehe ich aber auch immer davon aus, dass wir die Existenzsicherung darauf aufbauen und nochmal komplett neu machen müssen, also alles wieder organisieren müssen an Leistungsbezügen, an Krankenversicherungen und so weiter und ich gehe auch immer davon aus, dass noch mehr Sachen irgendwie anstehen werden. Und manches kriegt man erzählt, manches findet man dann aber auch zusammen raus, wo noch zusätzliche Baustellen aufkommen. Trotzdem würde ich sagen, dass unsere Klienten oft relativ ehrlich mit uns umgehen, weil sie wissen, dass wir hier nicht sanktionieren. Das liegt uns, glaube ich, total fern, irgendwelche Sanktionen auszusprechen. Wir buddeln nicht ewig in der Vergangenheit, weil das kriegen wir eh nicht mehr verändert. Wir müssen im Hier und Jetzt gucken, wie wir es zusammen schaffen. Und wir haben diesen akzeptierenden Ansatz. Das heißt, ich muss hier auch nicht faken, dass ich clean bin, dass ich trocken bin oder sonst was. Ich darf hier ja erstmal mit meinen ganzen Problemen ankommen.
Mhm.
Und wenn ich das verstanden habe als betroffene Person, dann fällt es mir manchmal auch einfacher, das zu erklären und darzulegen, als wenn ich die Befürchtung hätte, dann helfen die mir bestimmt nicht mehr. Oder die wollen dann anfangen, an mir herumzuerziehen. Ich bin aber ein erwachsener Mensch und ich will nicht mehr erzogen werden. Deswegen, ich glaube, bei uns ist schon relativ viel Ehrlichkeit dabei, weil die Grundlage dafür eben unsere Haltung ist.
Ja. Und das strahlt ihr schließlich auch aus und das spricht sich wahrscheinlich dann doch auch ein bisschen rum, denn ein gewisser Kontakt untereinander wird nicht immer gegeben sein, aber ja, was hier passiert, denke ich schon, dass das ein bisschen die Runde macht, oder?
Genau, also in der Szene sind wir, glaube ich, sehr gut bekannt. Wer uns noch nicht kennt, der lernt uns kennen, manchmal gar nicht persönlich, sondern erstmal von den Sachen, die erzählt werden. Und natürlich versuchen wir uns auch wirklich viel Mühe gerade am Anfang zu geben, um die Menschen wieder hier in Beziehung und in Kontakt zu bekommen. Mhm. Weil wir wissen, wir sind das letzte Hilfesystem. Nach uns kommt nichts mehr. Und an uns hängt es tatsächlich dann auch zu gucken, dass wieder eine Grundlage zum Überleben da ist. Das heißt, am Anfang versuchen wir uns so viel Zeit wie möglich zu nehmen. Das ist trotzdem oft nicht viel Zeit, aber so viel Zeit wie möglich. Und Dinge zu tun, wo die Menschen sehr schnell merken, die meint es ja wirklich ernst. Und das ist in der Regel Geld besorgen. Mhm. Also irgendwoher wieder relativ schnell Geld besorgen für die Menschen. Dann verstehen die Betroffenen ganz oft, boah, die meint das wirklich ernst. Und das hat mir wirklich geholfen, dahin zu gehen, weil ich habe jetzt wieder Geld zur Verfügung. Das ist immer eine gute Beziehungsgrundlage. Genau.
Ja. Jetzt haben wir hier schon einige Sachen, also eben allein die Tatsache, dass es deine Stelle gibt, die dann auch wieder besetzt werden soll oder bereits wieder besetzt ist oder
sie soll besetzt werden. Mhm. Da ist noch nichts Festes, leider bislang wieder klar, wer es besetzen wird. Mhm. Aber genau, die Stelle geht weiter, aber wir brauchen halt noch jemanden, der sagt, da habe ich Lust drauf und das mache ich jetzt.
Mhm. Also von daher hier durchaus auch die Aufforderung, also noch wären Bewerbungen in diesem Zusammenhang hätten durchaus Aussicht auf Erfolg.
Genau, auf jeden Fall, ja.
Also die ist angesiedelt bei der Caritas hier in Neuwied. Die Adresse ist sicherlich leicht zu finden. Jetzt hast du vielleicht auch jetzt aus deinem Hintergrund raus, und ich denke auch da wird ja ein gewisser Austausch stattfinden, auch da nochmal das Lob an dich, du hast ja kürzlich hier noch so eine Art Abschiedsveranstaltung organisiert zum Thema, war ein Workshop oder wie
kann ein Fachtag zur medizinischen Versorgung von wohnungs- oder obdachlosen Menschen in der Stadt Neuwied.
Ja, und ich denke, von daher hast du ja wahrscheinlich auch so, bekommst du hier und da Informationen zum Vergleich, dass es wahrscheinlich kaum einen Ort geben wird, der richtig gut aufgestellt ist, liegt zumindest in der Sache begründet oder in den Prioritäten, die die Gesellschaft insgesamt setzt. Aber hast du ein bisschen Vergleich? Wo stehen wir da mit Neuwied? Sind wir abstiegsgefährdet? Sind wir halbwegs in einem Mittelfeldplatz oder sind wir sogar, was ja vielleicht zumindest der Tradition der Stadt, die ja häufig auch hochgehalten wird, entsprechen würde, zumindest im Vergleich einigermaßen gut aufgestellt, was solche Themen anbelangt?
Genau, also man kann, glaube ich, festhalten, Neuwied macht was. Der Bereich der Wohnungslosenhilfe wächst gerade, also weil wir hatten ungefähr 25 Jahre lang nur das Schöppchen, also nur unseren Tagesaufenthalt für Menschen in Not ohne Sozialarbeit mit großem Stellenumfang dahinter. Dann vor 5 oder 6 Jahren die Stelle von Janine, die etabliert wurde. Danach so ungefähr 2 Jahre später die Stelle von mir, die ganz komplett eben von der Stadt finanziert wird. Und genau, jetzt versuchen wir immer mal wieder hier so ein bisschen Projektmittel und da zu bekommen, um dann eben auch zu dritt das hier stemmen zu können. Zwar nicht in Vollzeit, aber in Teilzeit. Und ich glaube, das ist im Vergleich zu manch anderen Städten schon auch gut, aber auch nicht besonders gut. Ich glaube, damit darf man auch realistisch sein. Man kann immer beobachten, in ländlichen Regionen gibt es selten richtige Strukturen der Wohnungsnotfallhilfe. Mhm. Weil da immer gesagt wird, Obdachlosigkeit gibt's da nicht. Mhm. Natürlich gibt's da Obdachlosigkeit. Also da trennen sich genauso Menschen, da kann genauso eine Wohnung abbrennen. Natürlich entsteht da Obdachlosigkeit, aber es wird sich oft dagegen verwehrt. Sowas gibt's bei uns nicht auf dem Dorf. Auf dem Dorf ist ja oft generell diese heile Welt, die propagiert wird. Das merkt man in den Hilfestrukturen. Da gibt's tatsächlich keine oder kaum Anlaufstellen. Und in der Stadt Neuwied gibt es die auf jeden Fall mit uns. Trotzdem ist es so, dass Neuwied natürlich eine mittelgroße Stadt ist, nur eine mittelgroße Stadt und eine Stadt, die jetzt keinen besonderen Geldregen im Hintergrund hat. Mhm. Und wo es immer wieder darum geht, zu gucken, was ist denn jetzt wirklich notwendig? Also wofür können wir das wenige Geld, was es gibt, einsetzen? Und da im Moment auch relativ wenig Support dann noch von Landes- oder Bundesebene passiert. Mhm. Genau, und das ist vielleicht nochmal so ein bisschen auf Landesebene ganz spannend. Rheinland-Pfalz ist nicht unbedingt das Vorzeigeland der Wohnungsnotfallhilfe in Deutschland. Mhm. Es gibt in allen Bundesländern außer Rheinland-Pfalz eine Rahmenvereinbarung zwischen dem Land und der Wohnungsnotfallhilfe oder dem 67er Paragraph, was die Grundlage ist, wo darüber dann vielleicht auch die ambulante Wohnungslosenhilfe regelfinanziert ist. Mhm. Das gibt's in Rheinland-Pfalz nicht. Wir sind das einzige Land im Moment noch ohne diesen Landesrahmenvertrag. Genau, und auf Bundesebene.
Tut sich denn da was oder ist da Schweigen im Walde?
Es wurde mal drüber gesprochen, aber es ist immer noch nicht da. Mhm. Und das, was besprochen wurde, hauptsächlich um die stationären Angebote, die es ja auch gibt. Aber wir sind kein stationäres Angebot hier. Und da braucht es noch mehr Finanzierung. Also wir haben in Deutschland verschiedene Rechtskreise, woraus man eine Finanzierung für die Wohnungslosenhilfe stemmen kann. Der Bereich der stationären Wohnungslosenhilfe ist tatsächlich halbwegs regelfinanziert über den Paragraf 67 SGB 12. Ambulante Wohnungslosenhilfe ist gar nicht regelfinanziert in Rheinland-Pfalz. Und auch auf Bundesebene eher schlecht regelfinanziert. Das heißt, da muss auch von Bundesebene noch viel passieren. Und eben auch begriffen werden, dass Wohnungslosigkeit kein kommunales Problem ist, kein Landesproblem, sondern ein bundesweites Problem. Und dass ein wohnungsloser Mensch sich eben auch nicht an kommunale oder an Landesgrenzen hält. Da ist nicht so eine magische Wand, die hochfährt und sagt, nee, wieder zurückgehen, du bist wohnungslos, geh mal wieder zurück in deine Stadt, wo du herkommst. Sondern natürlich sind die Menschen unterwegs. Und deswegen bräuchte es von Bundesebene eben auch Bemühungen, die ja jetzt zumindest mal angefangen haben, aber bei weitem noch nicht da sind, wo wir sie bräuchten.
Ja. Eine Frage, die ich unbedingt loswerden wollte, also die ich mir vorher schon vorgenommen habe. Es ist ja schon zu beobachten, gerade wenn Hilfsaufrufe kommen, dass es ja durchaus auch bei diesem vielleicht jetzt nicht besonders positiv besetzten Bereich, also es gibt ja immer so im sozialen Bereich, gibt es so Sachen, wo du dir relativ sicher sein kannst, da springen die Leute drauf an, je niedlicher das ist und umso leichter ist es. Wohnungs- und Obdachlose, ja, haben mit sehr, sehr vielen Vorurteilen zu kämpfen und nichtsdestotrotz habe ich auch da schon den Eindruck, dass durchaus ein Potenzial da ist und dass ihr ja auch, also wenn man eben allein mal sieht, wie viel Ehrenamtliche auch hier im Schöpsche mitarbeiten, dann ist das ja ein Signal dafür, dass es eben nicht nur Vorurteile gibt, sondern durchaus auch Menschen, die bereit sind, sich da einzusetzen. Das kann man vielleicht jetzt gleich mal schon zum Anfang stellen. Also die Option, hier auch ehrenamtlich unterstützend mitzuarbeiten, die ist immer gegeben. Ja. Auch da, glaube ich, braucht man nicht allzu viel Formalitäten zu erledigen. Nein. Wenn man bei der Caritas nachfragt, werden einem da schnell die Wege gewiesen. Aber das ist ja jetzt auch nicht unbedingt jedem möglich. Und natürlich eine Möglichkeit, die in der Art und Weise, wie wir leben, sehr naheliegend ist. Wir regeln die Dinge ja gerne übers Geld. Sicherlich kann man da auch spenden. Aber gibt's vielleicht sonst noch irgendwas dazwischen, wo du sagst, so das wäre toll, wenn das häufiger passieren würde. Also das würde das Leben für die Menschen ohne Wohnung leichter machen und könnte auch dem Projekt hier helfen. Gibt's da irgendwelche Ideen, was hilfreich und wichtig wäre?
Wohnung. Das ist tatsächlich, wenn die Wohnungslosenhilfe gefragt wird, was bräuchte es? Wohnung. Das ist das allererste, das ist das Sozialpolitische dahinter. Aber klar gibt es auch Sachen, die im Kleinen helfen können. Du hast es gerade schon gesagt, wir haben hier total tolles bürgerschaftliches Engagement von ganz bemühten BürgerInnen der Stadt, aber auch des Kreises Neuwied, die sich hier für die Leute im Tagesaufenthalt einsetzen. Wir haben ganz viele Menschen, die immer wieder auch Sachspenden vorbeibringen, also zum Beispiel Lebensmittel oder Klamotten. Aber das auch nach Bedarf tun, das ist total wichtig. Sachspenden sind oft super lieb gemeint, aber wir haben keine großen Lagerkapazitäten. Es ist immer wichtig zu fragen, was braucht ihr denn gerade wirklich? Und da haben wir auch viele Menschen, die das machen, teilweise auch total regelmäßig machen und eben den Bereich der Geldspenden, was auch immer wieder, gerade zu der Weihnachtszeit tatsächlich, funktioniert, dass wir dann Mittel zur Verfügung gestellt bekommen, die wir selbst verwalten können und dann eben mal hier Medikamente kaufen können, mal dort einen Personalausweis vorfinanzieren können oder vielleicht mal eine neue Mikrowelle für unseren Tagesaufenthalt shoppen können. Also solche Sachen, die einfach notwendig sind. Genau, was im ganz Kleinen, glaube ich, wichtig ist einfach der Umgang mit den Betroffenen. Da nicht herabzuschauen und zu denken, das hat er irgendwie Selbstschuld oder sonst was. Wenn man an dem Tag nicht gut drauf ist, dann einfach kommentarlos dran vorbeigehen und nicht den Frust irgendwie an wohnungs- oder obdachlosen Menschen ablassen. Und wenn man einen guten Tag hat, dann vielleicht zu gucken, möchte der Mensch gerade kurz mit mir sprechen, kann er mir sagen, was er gerade gebrauchen könnte. Besser ist es immer nachzufragen, was der Mensch braucht, anstatt sich in den Kopf zu setzen, der braucht bestimmt einen Kaffee und dem dahinzustellen. Das ist auch eine total lieb gemeinte Geste, aber der Mensch hatte vielleicht schon 5 Kaffee an dem Tag. Von daher auch da den Menschen einfach zu fragen, was brauchst du? Was ist das, was dir gerade wichtig ist? Oder ist es manchmal auch nur ein Gespräch oder eine Anerkennung von dem, dass ich dich gesehen habe? Das sind die ganz kleinen Dinge, die man tun kann.
Ja, und es sind ja oft die ganz kleinen Dinge, die dann am Ende auch Großes durchaus bewirken können, weil ja, kann eben tagelang über die Weltpolitik diskutieren, ohne dass sich dadurch irgendetwas ändert. Ja. Aber die kleine Geste, die ich im Alltag mache, die kann je nachdem für das Gegenüber ganz, ganz viel bedeuten.
Ja.
Wenn wir jetzt hier schon so beinahe weihnachtlich werden.
Easy-Überlagen.
dann vielleicht auch mal die Frage, weil das ist ja häufig so, ich denke, wenn du jetzt irgendjemandem, der dich gar nicht kennt, von weit weg schilderst, was machst du, also wenn einfach, was ist dein Job? Und wenn er sagt, ja, oh, das ist ja so, aber andererseits sind es ja gerade diese Sachen, die auch enorm erfüllend sein können und die ja hoffentlich doch auch mit dem ein oder anderen extrem positiven Erlebnis verbunden sind. Gibt's da irgendwas, was dir aus deiner Zeit hier haften geblieben ist, wo du sagst, boah, so da bin ich hier abends nach Hause gegangen oder was auch immer und hatte ein breites Grinsen aufs Gesicht getackert, weil da einfach mal was so richtig gut funktioniert hat.
Mir ist gerade sofort ein Mann in den Kopf gekommen, den, glaube ich, viele Neuwieder auch kennen als obdachlosen Mann, der jetzt seit ungefähr 2 Jahren nicht mehr auf der Straße hier ist, wo auch immer alle gesagt haben, da geht nichts mehr. Und dieser Mann hat uns allen gezeigt, da geht doch noch was. Also der ist nicht weg von der Straße, weil er verstorben ist, sondern weil er seinen Weg gemacht hat. Der hat es geschafft, mit unserer Unterstützung, mit der Unterstützung vom Vollzugsdienst, vom Ordnungsamt tatsächlich auch zusammen und mit ganz vielen anderen Unterstützern nochmal einen Weg über Therapie und dann eine passende Einrichtung, wo ich ihn damals vorgestellt habe. Da ist er hingezogen und da lebt er tatsächlich jetzt die ganze Zeit. Und da wurde mir von Anfang an gesagt, das war jemand, den ich ganz am Anfang schon kennengelernt habe als Klient hier, da geht nichts mehr. Und natürlich ist es jetzt nicht so, der geht jetzt nicht Vollzeit arbeiten oder sonst was, ne? Aber da ging was, weil der Mensch das auch irgendwann mal wollte und erkannt hat, ich überlebe das hier nicht mehr, wenn ich weiter so hier sitzen bleibe. Das ist was, was mir total noch im Kopf ist. Dann sind es manchmal ganz junge Menschen, die hier ankommen in einer riesigen Notsituation und wo man dann relativ schnell vielleicht doch wieder das hinbekommen kann, dass die in ihre Spur zurückfinden und dann halt ihr ganz normales Leben wieder leben können. Das sind auch Menschen, wo ich immer denke, boah, es lohnt sich so sehr, darin Zeit zu investieren, um die Menschen auf einen richtigen Weg wieder zu begleiten, wenn sie das möchten. Also ganz viele Einzelfälle, wo ich echt sage, da hat es sich total gelohnt, aber auch Strukturen, für die es sich total gelohnt hat zu kämpfen, auch über Jahre zu kämpfen und immer wieder nervig zu sein, die jetzt aber da sind. Und das finde ich eben auch immer sehr schön, wenn man das merkt. Das hinterlässt eben auch strukturell Spuren, wenn man nervt.
Ja, und das ist dann sicherlich auch ein gutes Gefühl, wenn so ein Lebensabschnitt zu Ende geht und man dann zurückblickend schon sagen kann, davon bleibt aber was. Das war jetzt nicht einfach so, da ist das eine oder andere passiert, das Positive, aber ist auch schon alles vorbei, sondern so zu wissen, da sind ein paar Dinge angelegt und da kann ein positiver Weg weitergehen, ist sicherlich ein ganz schönes Gefühl und vielleicht gerade so nach einem allerersten Job, wo viele ja erstmal wenig bewegen können.
Genau, aber das Gefühl ist auf jeden Fall da, es hinterlässt etwas. Also ich glaube, ich hinterlasse bei vielen Betroffenen irgendwie einen Eindruck. Habe jetzt auch in der letzten Zeit nochmal von vielen gehört, boah, das hat mir total geholfen. Heute Morgen hat extra noch ein Mann angerufen, den wir auch in eine passende Einrichtung vermittelt haben und hat sich ganz lieb bei mir bedankt und mir gesagt, boah, Jana, ich bin dir so dankbar, dass du immer wieder zu mir gekommen bist, dass du mich aufgesammelt hast, wenn ich am Boden lag und tatsächlich auch wortwörtlich am Boden lag, mich ins Krankenhaus Krankenhaus hast bringen lassen, mich wieder aufgesucht hast, mich wieder ins Krankenhaus hast bringen lassen. Jetzt bin ich da, wo ich bin und mir geht's gut. Hm. Also ich glaube, ich hinterlasse bei Menschen Spuren, die aber auch bei mir. Und ich weiß aber auch, dass ich dazu beitragen konnte, hier Strukturen aufzubauen, die sich nicht ganz so leicht wieder kippen lassen. Von daher, ja, ich sehe das schon, dass das zum Glück was bleibt und das ist schön.
Ja. Das Thema vielleicht noch, weil das ist mir eben neulich bei der Fachtagung auch nochmal ganz deutlich bewusst geworden und ist ja eben auch ein Thema, was so weit in die Gesellschaft inzwischen vorgedrungen ist, dass jeder Berührungspunkte damit hat. Das Thema medizinische Versorgung. Mhm. Also man kann ja inzwischen eben, ja, selbst wenn man super gesettelt ist. Also ich glaube, ja, die Leute, die privat versichert sind, die merken es vielleicht noch nicht so, aber ich glaube, spurlos geht es auch da nicht vorbei. Mhm. Aber wenn man jetzt die normal vorgesehene Absicherung hat, auf die wir uns geeinigt haben, dann kommt man ja ganz, ganz schnell an Schranken. Und wenn man eben versucht, wenn es über das Normale hinausgeht, zu einem Facharzt zu kommen, da wird es dann schon nochmal deutlich finsterer, wenn so ähnlich, wie du das ja mit Wohnungen auch schilderst, wenn der eigene Hausarzt oder die Hausärztin plötzlich nicht mehr verfügbar sein sollte, dann hat man massive Probleme, jemanden zu finden. Und eben auch, wenn es mal einen Notfall gibt und man in einem der Krankenhäuser vorstellig wird, dann ja, muss man auch ordentlich Geduld mitbringen. Ja. Jetzt ist es ja bei der Klientel, die bei euch hier vorstellig ist, sind da ja oft noch viele, viele zusätzliche Hürden eingebaut. Und das, worauf ich am Anfang dieses letzten Monologes abgehoben habe, war halt, dass der Fachreferent neulich bei der Tagung ja gesagt hat, dass eine der Hauptursachen wofür weiß ich jetzt gar nicht, aber ja, für wirkliche Krisensituationen sich gewandelt hat, dass das inzwischen tatsächlich für Armut, ja, mhm, Armut, genau, war das Thema, genau, dass das inzwischen meistens medizinische Hintergründe hat. Ja. Und das ist ja in eurer Arbeit sicherlich auch zu spüren.
Absolut, genau. Das ist auch ein Bereich, der immer relevanter wird, weil unsere KlientInnen immer gebrechlicher werden. Mhm. Wir haben früher das Phänomen gehabt, dass wohnungs- oder obdachlose Menschen sehr früh gestorben sind. Unsere Klienten sterben immer noch viel zu früh, in der Regel vor 60, aber sie werden tendenziell älter, als sie früher geworden sind und dadurch auch gebrechlicher. Also sie sind auch mit 50 in einem Gesundheitsstatus wie jemand anderes mit 70 vielleicht. Mhm. Gleichzeitig haben sie keinen Zugang zu den Versorgungssystemen oder nicht den sie bräuchten irgendwie. Und das erfordert von uns immer wieder total viel. Gleichzeitig sind unsere Grenzen da auch ganz klar, weil ich kann keine medizinische Versorgung ersetzen. Ich guck mir die Füße an und sag den Menschen dann nur, das sieht kacke aus, geh damit bitte zum Arzt, weil ich kann es nicht behandeln. Und deswegen war mir das so wichtig, da diesen Fachtag nochmal letzte Woche vorzubereiten und durchzuführen. Das war ja auch ein Hauruck-Akt. Ich glaube, 4 Wochen habe ich das Ganze auf die Beine gestellt, weil ich gedacht habe, auch da braucht es so einen Anstoß nochmal. Und ein Anstoß ist oft eine Öffentlichkeit, die erzeugt werden muss, damit sich da Strukturen irgendwie ja entwickeln können. Ich glaube tatsächlich, dass daraus was entstehen wird aus diesem Fachtag.
Mhm.
Genau.
Tja. Ja, auch das eben eines der Probleme, mit denen wir aktuell alle konfrontiert sind und was ich vorhin schon mal angedeutet habe. Wir sind da einem Umbruch und es gibt viele, viele Schwierigkeiten, die für die Lösungen zu finden sein werden. Und da kann man nur hoffen, dass es möglichst viele Menschen gibt, die Teile zu diesen Lösungen beitragen, ja, wollen, ja, und nicht so viele, die sie bejammern und bemeckern und die anscheinend einfachen Lösungen bieten, denn ja, die Probleme sind zu komplex, ja, als dass sie sich im Federstreich würden lösen lassen, auch so sehr man sich, ja, das vielleicht manchmal wünschen mag. Jetzt, wir haben es eingangs schon gesagt, es zieht dich weiter. Magst du darüber sprechen, wo es dich hinziehen wird?
Gern, ist kein Geheimnis. genau, ich verlasse den Caritasverband offiziell zum 30.09. Morgen ist aber mein letzter Arbeitstag hier vor Ort.
Also wir sind heute am 23. haben wir heute, an dem wir aufnehmen, genau.
Ein Montag und morgen ist dann der Dienstag, der letzte Arbeitstag von mir. Genau, und ich werde weiter mit meinem Dienstsitz ziemlich weit weg von hier ziehen, nämlich nach Berlin. Da werde ich nur nicht hinziehen. Ich kann relativ viel mobil arbeiten, bin dann zwar in Berlin angestellt, aber kann viel von zu Hause arbeiten oder von verschiedenen Standorten aus arbeiten. Und ich werde die bundesweite Koordination und Lobbyarbeit für den Bereich der Suizidprävention beim Deutschen Caritasverband, also auf der Bundesebene, übernehmen. Mhm. Und bin super gespannt auf diese Aufgabe. Es ist also was ganz anderes, was gar nichts mehr direkt mit den Betroffenen zu tun hat, sondern wirklich das Strukturelle und das Politische in den Blick nimmt. Ich durfte diesen Monat schon beim parlamentarischen Frühstück dabei sein und mit einigen Bundestagsabgeordneten genau über das Thema sprechen. Und bin total gespannt, was da gehen wird. Ich sage jetzt nicht, was nicht gehen wird, weil das darüber denke ich nicht nach. Ich gucke nur, wie wir das gelöst bekommen tatsächlich.
Ja, 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 aber es ist ja dann tatsächlich auch von der Thematik her ja nicht völlig anders, aber schon deutlich anders. Ja, ich glaube, man darf da zuversichtlich sein. Also ich sage jetzt mal so, ich könnte mir vorstellen, dass dir was fehlen wird. Ich könnte mir aber durchaus auch vorstellen, dass es jemandem, ja, der einfach mit so viel Elan und Energie die Sachen angeht und mit so viel Kreativität, dass sich auch da was finden wird. Wobei ich befürchte, die Schritte werden kleiner sein und es wird wahrscheinlich einfach noch mehr Durchhaltevermögen und Energie benötigt werden. Denn ja, hier gab es sicherlich auch viele kleine Erfolgserlebnisse, ja, die sich mal so in den Alltag und die einen dann ja auch wieder aufbauen. Und ich glaube, hier sind dann ein bisschen dickere Bretter zu bohren.
Genau, gleichzeitig ist es ein Thema, was politisch sehr viel Einigkeit aktuell erzeugt. Also die Bundesregierung wurde mit fast einer einstimmigen Mehrheit dazu aufgefordert, ein Suizidpräventionsgesetz auf den Weg zu bringen. Es gab nur 2 Enthaltungen, also keine einzige Gegenstimme. Das heißt, meine Arbeit ist insofern dann, glaube ich, dankbar, als dass alle sagen, boah, das ist ein wichtiges Thema, weil das auch alle betrifft. Also Suizidalität hat ja nichts mit meiner sozialen Klasse zu tun, das hat nichts mit meinem familiären Umfeld zu tun, das kann wirklich jeden und jede betreffen. Und deswegen gibt's da relativ großen Konsens darüber, dass was passieren muss. Die Frage wird dann das Wie. Das ist das, was zu klären ist. Aber wie gesagt, ich bin da total gespannt drauf. Ich kann viel trotzdem von hier mitnehmen, weil das Thema Suizidalität hier schon auch jede Woche Thema ist, auch jede Woche zu Rettungsdiensteinsätzen führt oder führen kann. Genau, und in meiner Selbstständigkeit ist das eins meiner klassischen Fortbildungsthemen. Was mache ich, wenn? Was mache ich, wenn mir jemand gegenüber Suizidgedanken äußert? Da schule ich jede Woche Menschen zu, weil das für mich ein ganz, ganz wichtiger Bereich ist, dazu zu schulen und einfach mit ein bisschen mehr Kenntnis dem Thema besser begegnen zu können.
Tja, hier scheint gerade ein Notfall vorzuliegen, aber der Wagen stoppt nicht hier vor der Tür, nee, zum Glück. Also hat's nichts mit dem direkten Umfeld hier zu tun. Das heißt, du gehst nach Berlin, aber nicht so richtig. Du bleibst grundsätzlich in der Region, wirst dann möglicherweise doch auch hier und da nochmal nachschauen, wie sich die Dinge denn hier so weiterentwickeln. Ja. Und dann passt der Übergang ja ganz wunderbar. Gibt's denn dann vielleicht auch den einen Lieblingsort in Neuwied, den du, wenn du zukünftig mal wieder herkommen wirst, besuchen möchtest?
Natürlich die Caritas. Mit den tollen Kolleginnen und aber auch mit den Klientinnen, die sicherlich auch echt ätzend sein können manchmal. Ich glaube, das braucht man einfach nicht beschönigen, aber halt auch wirklich tolle Momente, mit denen ich die hatte. Deswegen, also wenn ich in Neuwied bin, bin ich bei der Caritas tatsächlich und weiß, dass hier so viel Schönes und Gutes passiert. Und deswegen freue ich mich, dahin auch immer wieder zurückzukommen. Wenn ich mit dem Hund unterwegs bin, dann wird's wahrscheinlich eher der Schlosspark, weil es da genug zu schnüffeln gibt für den Hund.
Ja, und der Hund ist fast genauso phänomenal wie du, denn der lag jetzt hier während unseres ganzen Gesprächs unterm Tisch und also während die Türen, die hier ordentlich geklappert haben, sicherlich sich auf den Podcast auswirken werden, dass hier ein Hund mit im Raum war, das erfahren die Zuhörer und Zuhörerinnen erst jetzt.
Denn wer ganz genau gelauscht hat, hat ihn vorhin kurz wuffen gehört, weil wenn er schläft, dann spricht der quasi im Schlaf manchmal.
Ah, ja.
Und dann macht er so ein kleines Wuff. Das hat man einmal gehört. Also nochmal zurückspulen.
Ja, wer es findet, der... verlosen werden wir diesmal nichts. Keine Gratis-Beratungsstunde hier in der Wohnungslosenhilfe.
Besser nicht.
Das würde nicht so passen. Haben wir was vergessen? Gibt's was dir noch am Herzen liegt, was du gerne loswerden musst, möchtest?
Achtet auf euch und achtet auf andere. Ich glaube, das ist mir total wichtig. Und ich glaube auch, dass jeder Mensch Einfluss hat. Also es eben nicht nur auf die große Politik schieben sollte, sondern wirklich auch im Kleinen bei sich immer wieder gucken kann, und was kann ich jetzt konkret tun? Das ist das Vorurteile reduzieren, das ist das Ansprechen, und das ist sich auf die Seite von Menschen zu stellen, denen es gerade nicht so gut geht. Ich glaube, das ist mir immer wichtig mitzugeben. Und eben auch die Sache, die du gesagt hast, auf komplexe Fragen gibt es oft keine einfache Antwort. Das finde ich politisch gesehen auch immer total wichtig. Wohnungslosigkeit ist ein total komplexes Phänomen, wenn es eben diese Multiproblemlagen noch mit sich bringt. Und es wird keine einfache Antwort auf das Thema geben. Sonst hätten wir jetzt auch nicht so lange gesprochen, dann hätten wir es in 3 Minuten gerockt hier. Auch das immer wieder wichtig zu verstehen. Das braucht auch komplexe Lösungsansätze.
Tja, dann bedanke ich mich zuerst bei Peter Dümmler, der ja das Türklappern nicht wird rausnehmen können, und dass es hier im Besprechungsraum so ein klein bisschen halt, das wird er wieder lösen können, so gut kenne ich ihn, und wie immer die Empfehlung, also der große Dank an Peter Dümmler, der auch im Ehrenamt diesen Podcast unterstützt und das immer wieder so toll mischt, und jeder, der irgendwie das Gefühl hat, ich habe etwas, was im weitesten Sinne mit Ton zu tun hat und wo ich Hilfe brauchen kann, sei es bei Aufnahmen, sei es bei Mischungen, sei es bei Musikkompositionen. Peter Dümmler von Merlin Sound in Heddesdorf ist da die Adresse. Aber der größte Dank zum einen für die tolle Arbeit, die du hier in der ganzen Zeit gemacht hast, und eben dafür, dass du an deinem vorletzten Tag auch dir nochmal die Zeit nimmst, mit mir zu sprechen. Nehme ich auch persönlich sehr, sehr positiv mit, denn ich hoffe einfach mal, das hättest du vielleicht auch nicht unbedingt für jeden gemacht, und sprich dann auch ein klein bisschen für dieses Format und hoffentlich auch für mich. Vielen Dank, Jana, für die Zeit, die du dir genommen hast, und ich drück dir die Daumen, dass du weiterhin so tolle Sachen machen kannst und dazu beiträgst, dass diese Welt etwas besser wird.
Ich versuch's und danke dir auf jeden Fall, dass wir das nochmal ganz kurz hier gemacht haben und dass du dieses Thema immer wieder mit in die Öffentlichkeit bringst, weil das ist das, wo es dann bei Menschen ankommt. Vieles passiert ja sonst hinter verschlossenen Türen, und ich finde es besonders, wenn Leute sagen, und ich nehme mir die Zeit, das in die Welt zu tragen und darüber zu berichten und dann auch mehr Menschen darüber in Kenntnis zu setzen. Deswegen danke dir auch für die Einladung.
Ja, und das ist natürlich so grundsätzlich auch das Thema von diesem Podcast, und von daher auch mal wieder die Aufforderung, wer Ideen hat, mit wem ich hier in Neuwied und der näheren Umgebung unbedingt mal noch sprechen sollte, und wer hier mal Öffentlichkeit verdient hätte, Kontaktmöglichkeiten finden sich bei allen Wiedergabeplattformen, kommt gerne auf mich zu. Ich freue mich immer wieder über die tollen Gespräche, die jetzt vielleicht auch wieder bezogen auf Themen, die wir hier angesprochen haben. Es ist halt eigentlich immer dann, wenn man den Menschen etwas näher kommt und wenn man ins Gespräch kommt, dann stellt man fest, also so ganz richtig Schlimme gibt's eigentlich gar nicht. Jeder kann Dinge beitragen, und mit jedem ist eine Verständigung und eine Kommunikation möglich, und oft erlebt man verblüffende Sachen da, wo man sie am wenigsten erwarten würde. Hier hatte ich's erwartet.
Danke.
Ja, von daher alles Gute nochmal. Das war's bei dieser Folge von Jedern Verscht. Und tschö, Sölte Klaasens Rainer.
Wir kennen keine Erjocht, wo wären wir? mir um den Kopf. Bei uns ist keiner der Letzte, bei uns gibt keiner der Erste, auch der Schönste.